Herzlich willkommen zum Podcast City Making, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, André Potier vor dem Mikrofon zu haben. Der gebürtige Hamburger zählt zu einem der wichtigsten Architekten und Stadtplanern unserer Hansestadt. So sind zahlreiche Kontorhäuser und die Neugestaltung des Jungfernstiegs, in Deutschland sicherlich bekannt, auf ihn zurückzuführen. 2010 erhielt sein Architekturbüro den Zuschlag für die Beplanung der neuen Mitte Altona, einem zentralen Ort in Hamburg. Auch am Bauforum des magistralen Projekts für Hamburg wirkte er mit und brachte sich ein. Gemeinsam engagieren wir uns im Ausschuss für Stadtentwicklung der Handelskammer Hamburg. Lieber André, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke sehr für die Einladung.
Dann lass uns doch mal gucken. Du hast Architektur studiert, da wollen wir mal einsteigen. Ja. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen sozusagen, du hast ja nicht nur Architektur studiert, sondern du hast eine Lehre gemacht.
Nein, das begann also ganz früh, ganz früh. Also ich bin in der Tischlerei meiner Mutter groß geworden. Mein Vater ist sehr früh gestorben, als ich ein Jahr alt war, und hatte dort einen meiner Spielplätze. Und ich wollte immer Tischler lernen. Das habe ich dann auch gemacht, auf der Yachtwerft Tischler gelernt. Und das hat mir in der Architektur nachher geholfen. Ein Architekt braucht ja ein solides Fundament. Und ich wollte dann auch diese Tischlerei weiterführen. Und meine Mutter hat dann das dann fortgeführt. Und ich habe dann Bankkaufmann gelernt nach der Tischlerlehre. Weil man zur Meisterschule brauchte man 5 Gesellenjahre. Und ein Teil dieser Meisterschule war kaufmännisch. Man lernte also Bücher zu führen, Rechnung zu schreiben, Angebote zu schreiben. Und das, was damals man als Meister auch können musste, die also 50% war, und das bekam man auch erlassen, wenn man eine kaufmännische Lehre hatte. Und ich musste ohnehin die Gesellenzeit dann vollbringen. Und ich dachte, dann machen wir eine kaufmännische Lehre bei der Hamburger Sparkasse, worüber ich heute sehr, sehr glücklich bin, weil man sich auf die Architektur konzentrieren kann und das Kaufmännische eben begleitet. Ja. Man muss ja auch als Architekt heute aufpassen, in so einem Umfeld aufpassen, dass man auch alle guten Leute mit rüber bekommt über die Krisen. Und haben schon manche Krisen dann erlebt. Und die Hamburger Sparkasse hat mir da auch immer geholfen. Und das war ein guter Partner bis heute. Und das war der Grund, warum ich Bankkaufmann gelernt. Danach dann gleich in Braunschweig Architektur studiert. Und bei Meinhard von Gerkan, bei anderen bekannten Professoren. Also das war eine sehr gute Uni und bin dann ja bekannterweise zu Norman Foster nach London und habe da gearbeitet und da an entsprechenden Projekten mitgewirkt.
Lass mich einmal nachfragen, was hat dich denn sozusagen an dem Thema Architektur und Tischlerei so besonders fasziniert? Was ist das, was dich auch heute noch so motiviert und trägt?
Also was mich heute motiviert, ist natürlich das Handwerk. Und das ist ja auch das, was auf die Stadtplanung dann, wenn man das jetzt weiter sieht, das Handwerk, also etwas, das Wissen weitergegeben wird. Ich habe in der Tischlerei, das war faszinierend für mich, dort auch zu spielen und später mitzuarbeiten, selbst neben der Lehre noch und auch neben dem Studium musste ich und wollte ich auch immer mitarbeiten. Habe dann als Maschinentischler gearbeitet, sehr präzise. Und das Handwerk und auch die Weitergabe von Tradition dort als sehr positiv empfunden. Mhm. So wie man das hier in Deutschland, in Mitteleuropa auch macht. Ich habe dann auch mal in Frankreich gearbeitet als Austausch. Da war es ähnlich. Da war der Meister, der einem das beigebracht hat, der gesagt hat, was man tun sollte. Und da hat man gelernt. Und das ist eine Vorstellung heute, wie wir sie im Prinzip vom Dorfe her kennen. Also wir haben ja eine Vorstellung vom Dorf, wenn man jetzt die Stadt als Kernstadt nimmt und das Dorf an der Peripherie. Unsere Vorstellung von Weitergabe von Tradition, dass derjenige, der dort groß wird, den Platz seines Vaters einnimmt, seiner Eltern einnimmt und dann dieses Generationsgleichgewicht, was auch das Dorf und auch die Stadt einmal, da werden wir ja wahrscheinlich noch zu kommen, wie sich das alles verändert hat und unter welchem Druck die Stadt heute steht. Und das war für mich immer faszinierend und ist für mich auch heute noch faszinierend. Also das ist immer wie ein Traum.
Ja, umso schöner, dann lass uns da mal einkommen. Du hast dann ja gesagt, sozusagen, du warst in verschiedenen Stationen, hast dann aber selber entschieden, okay, jetzt ist der Moment, wo ich selber Akzente setzen will. Wie kam sozusagen der Sprung auch an der Stelle? Was hast du mitgenommen und was hast du für dich selber empfunden im Sinne von, jetzt will ich eigene Schwerpunkte, jetzt will ich meine eigenen Ideen realisieren?
Ja, zunächst mal war ja die Ausbildung Tischlerei und Bootswerft, Handwerk und auch in der Bootswerft, ja, Yachtwerft mit modernsten Materialien, damals schon mit Carbon, mit Verbundmaterialien und ich habe dann entschieden, oder wir haben dann auch gemeinsam mit meiner Familie entschieden, meine Mutter wollte die Tischlerei dann immer noch weitermachen und sie nicht übergeben. Da haben wir gesagt, okay, jetzt studiere ich Architektur. Da kann man auch später Bauanträge einreichen, wenn man etwas umbaut. Das können wir praktisch nutzen, auch wenn ich die Tischlerei dann weitermache. So war an sich immer der Plan. Und das Studium ist dann in Braunschweig sehr, sehr, sehr erfolgreich verlaufen. Also von den Zensuren und von der Begeisterung, dass die Entscheidung immer weiter rausgezögert hat. Und später hatte ich mein eigenes Büro. Und das, mein eigenes Büro, eigene Wettbewerbe gewonnen. Und die Stadtplanung und also vom Handwerklichen, vom Kleinen, vom Design eines einzelnen Teils bis zur Stadtplanung, das hat mich dann in der breiten Band natürlich fasziniert.
Das heißt aber, du hast am Anfang sozusagen dich wirklich, wie du da selber sagst, sozusagen auf das Tischlerhandwerk sozusagen fokussiert, eher ja doch die Manufakturidee. Ja. Und dann sozusagen bist du auf das große Ganze, auf die Stadtplanung gegangen, sozusagen, wenn ich das so interpretiere. Ist das richtig?
Ja, das war bei Norman Foster an sich, okay. Also in London. Mhm. Also ich habe an einzelnen Projekten in Deutschland gearbeitet, an den Fassaden, war dafür verantwortlich für die Fassaden der deutschen Gebäude. Und da liefen nebenbei große städtebauliche Projekte im Büro. Mhm. Und das Büro hatte dann auch eine Riesenkrise, dass diese städtebaulichen Projekte dann eingestellt wurden. Aber man konnte auf städtebauliche Projekte, die sich aus einzelnen Bausteinen entwickelten, die sich fortschrieben, es kamen dann neue Anforderungen an die Projekte, das konnte ich beobachten und das hat auch richtig Spaß gemacht, das zu beobachten, um mit den Kollegen zu sprechen. Und da habe ich dann den Einstieg gefunden und auch an städtebaulichen Wettbewerben hier in Deutschland sehr erfolgreich teilgenommen und habe dann die Stadtplanung, also die Expertise als Stadtplaner praktisch verliehen bekommen. Man konnte damals nach der Wende Arbeiten einreichen, man musste Bebauungspläne einreichen, die man geändert hat. Ich konnte alles einreichen, mehrere gewonnene große Wettbewerbe und man hat dann ein Anerkennungsverfahren, war ich denn Stadtplaner. Das war ein sehr hartes Verfahren, man musste sehr viele Erfolge da vorweisen. Also vom Änderung eines Flächennutzungsplans bis zum Bebauungsplan mit den ganzen Paragraphen bis zu den gewonnenen Großprojekten in diesem Anerkennungsverfahren, in dieser Ost-West-Thematik, die wir Anfang der 90er hatten. Und ich habe mich dann beworben und bin dann in die Kammer als Stadtplaner eingetragen worden und mache das bis heute leidenschaftlich.
Das erlebt man schön. Das ist auch genau das, weshalb wir ja auch zusammensitzen. Lass uns doch mal einsteigen sozusagen. Was sind denn das heute für Themen? Mit was beschäftigt ihr euch als Büro? Was ist aber auch das mit, wo sagst du, in diese Form von Projekten, da bringen wir unser Know-how, da kann ich mein Verständnis für das Leben in Räumen und so weiter einbringen. Wie ist da sozusagen deine Perspektive?
Also die Kernfrage war für mich immer, wie kann man Hamburg zu einer zukunftsfähigen Stadt machen? Und eine Stadt ist immer im Wandel. Eine Stadt ist nie fertig. Seitdem die erste Sesshaftigkeit und seitdem man die ersten, das war mehrere tausend Jahre vor Christi in der Jungsteinzeit, ich will jetzt niemanden langweilen mit Geschichte, die erste Sesshaftigkeit dort vorhanden war im Vorderen Orient, hat man Stadt immer verändert. Mhm. Und Stadt ist ja auch das, was interessant ist, also wenn ich die Kernstadt sehe, dass es Veränderungen gibt und die Stadt ist natürlich auch eine Dokumentation abgebrochener Fantasien. Also wenn Sie jetzt die sechsspurige Ost-West-Straße sehen, eine Autofantasie, wenn Sie einzelne Hochhäuser sehen, die dort geplant wurden, das ist ja, wenn Sie die Willy Brandt, Ludwig Erhard oder Ost-West-Straße, wie sie früher hieß, runterfahren, dann ist das eine Dokumentation unserer Geschichte. Also von der zerbombten Nikolaikirche bis zu den 50er-Jahre-Bauten, 60er-Jahre-Bauten, Hamburg Süd, fantastisches Ensemble, dann ist das die Geschichte. Und es ist nichts fertig. Jetzt wird gerade die Commerzbank abgebrochen, neu gebaut. Und auch da hat es einen Wettbewerb gegeben, in dem wir erfolgreich teilgenommen haben. Wir haben ihn nicht gewonnen, aber wir haben sehr erfolgreich mit internationaler Konkurrenz teilgenommen. Und da muss man sagen, die Stadt ist auch eine Dokumentation des Fortschritts. Also wenn jemand in die Stadt geht, hat er bestimmte Erwartungen. Die steht für die Erwartung des sozialen Aufstiegs. Ich kann sehen, auf der anderen Seite ist die Stadt auch eine Stadt, auch die Dokumentation des Scheiterns. Und das ist das Interessante an der Stadt. Und das Wesentliche an der Stadt ist die Begegnung von Mensch zu Mensch. Das heißt, das Internet konnte die Begegnung von Mensch zu Mensch nicht ersetzen und kann es auch nicht ersetzen.
Aber wenn das nicht ersetzt wird, vor was steht denn dann heute? Vor was stehen denn die Städte für Herausforderungen? Was siehst du da sozusagen, was, wenn du sagst, die Begegnung ist immer noch der Kern? Aber sozusagen, man hat ja den Eindruck, dass manchmal in den Diskussionen diese Frage vielleicht vernachlässigt ist oder wie. Wo stehen die Städte gerade aus deiner Sicht? Vor welchen Herausforderungen?
Die Städte, wir befinden uns im Prinzip im Dauerkrisenmodus. Also wir haben die Corona-Krise, die uns sehr viel gezeigt hat. Die uns auch sehr viel Positives gezeigt
hat. Was nimmst du damit?
Also zunächst mal war ich, als ich die Corona-Krise, habe ich mich selbst schützen müssen. Mhm. Selbst als älterer Bürger schützen müssen und der auch bestimmte Thematiken hat, und ich habe mich sehr stark schützen müssen. Auf der anderen Seite habe ich dann geschimpft auf junge Leute, die sich auf dem Heiligen Geistfeld treffen, und habe gesagt, wie kann das angehen? Wo ist unser Innensenator? Man schimpft ja immer als erstes auf die Politik. Also es ist einfach so. Und das ist, wo ist der Innensenator, den ich ja sehr schätze? Und wo ist das, was passiert da? Warum treffen die sich auf dem Heiligen Geistfeld? Und dann habe ich zuerst geschimpft und gesagt, es ist ja verantwortungslos. Auf der anderen Seite habe ich dann nachgedacht, habe gesagt, wie fantastisch ist das? Es sind junge Leute, die wollen sich treffen und wollen sich in der Stadt treffen.
Die eignen sich den Raum sozusagen selber wieder
an. Ja, die eignen sich den Raum an und gehen dahin. Und sie sagen, okay, ich kann das nicht kriegen oder ich kann dann nicht so, also das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und ich habe dann und habe dann natürlich meine ersten Emotionen zurückgenommen und logisch überlegt und habe gesagt, das ist ja das, die jungen Leute sind der Motor der Stadt. Wenn junge Leute, beispielsweise in Oslo, haben wir sehr viele junge Leute, die kommen aus allen möglichen Nationen. Und da gibt es auch Programme für junge Leute, gibt es, was junge Leute in der Stadt hält. Und es muss den Leuten Spaß bringen, in die Stadt zu kommen. Und die haben aus dem Heiligen Geistfeld getanzt. Und ich habe mir gedacht, also für die Stadt, für mich selber ist es schlecht, aber für die Stadt ist es positiv. Und die Corona ist ja nur eine von den Krisen. Wir haben eine Umweltkrise im Moment, was Energie angeht, was die unsere Atmosphäre angeht. Wir haben in Corona und wir befinden uns in Dauerkrisenmodus. Da muss die Stadt jetzt reagieren. Also die Stadt wird reagieren, also die europäischen Städte reagieren, und wir werden auch reagieren müssen, indem wir sagen, wir schaffen mehr Freizonen für den Einzelnen.
Um Begegnung zu schaffen?
Begegnung einerseits, ja. Aber nicht die Masse gedrängt. Also jeder hat das nach Corona. Also
Freiraum
wahrscheinlich. Freiraum, ja. Die Individualität des Einzelnen auch schützen und möglich machen. Und da brauchen wir bestimmte Dinge. Wir brauchen erstmal zusammenhängende Konzepte, die jemand begreift, also die ein Bürger begreift, weil investiert werden muss. Das ist klar, das kostet Geld. Auf der anderen Seite brauchen wir mehr Grünflächen, mehr zusammenhängende Grünflächen, auch in Hamburg. Und die müssen wir planen. Wir haben da sehr gute Grundlagen. Das ist gar keine Frage. Hamburg ist ja richtig, liegt ja wirklich, hat ja eine sehr gute Zukunft vor sich. Also aus meiner Sicht als Stadtplaner eine sehr gute Zukunft vor sich.
Skizzier die mal kurz, wenn wir gerade dabei sind, würde mich interessieren, wenn du sozusagen die Zukunftsperspektive, die du so als Stadtplaner, das sind ja immer visionäre Themen, was ist das, wo du sagst, da liegen die Chancen?
Ja, ich sage erstmal, was treibt die Stadt? Das ist natürlich erstens, was wir eben schon gesagt haben, das ist das Thema Begegnung von Mensch zu Mensch. So, dann ist es auch Gesundheit, dann ist es natürlich auch Investoren, die investieren wollen. Ich sage auf Deutsch die Gier. Das war immer der Fall. Das ist immer der Fall, dass Einzelne Geld investieren wollen noch größere Projekte bauen, und davon lebt auch die Stadt. Das kann man nicht alles nur egalisieren und sagen, gibt's nicht, kann nicht. Nein, davon lebt die Stadt, und die müssen gelenkt werden. Und wenn ich die Zukunft Hamburg sehe, Hamburg liegt im Norden. Erstmal an einem Verkehrsschnittpunkt. Es ist der Nord-Ostsee-Kanal, die Elbe. Es ist ein überbreiter Fluss für die Stadt. Also anders als in anderen europäischen Städten, die Seine, die Isar, in Zürich, also was wir dort kennen, in Wien, auch die Donau. ist dort in der Proportion schmaler. Wir haben einen riesigen Fluss, wir haben enorme Qualitäten. Mhm. Man kommt mit dem Fahrrad, wenn man jetzt in der Hafen City losfährt, kommt man sofort ins Grüne. Mhm. Man kommt ins Grüne, wir haben Freizeitqualitäten. Das, was die Menschen heute an ihren Arbeitsplätzen hält in der Stadt, sagen, ich kann hier auch Freizeit wahrnehmen. Ich kann die Nordsee, die Ostsee. Also die, das, was wir in einer Stunde sind, sie in der Ostsee, an der Ostsee, anderthalb Stunden an der Nordsee. Und sie haben die Elbe, sie haben Strand, sie haben Freiräume außerhalb und innerhalb der Stadt. Werden wir das jetzt auch planen müssen und es muss zusammenhängende Konzepte geben, die auch der Bevölkerung, die sich die Bevölkerung auch zu eigen macht, wo sie die Ideen beispielsweise Hamburg, die grüne Stadt am Wasser, was jeder versteht und wo man sagt, wir verbinden die Hafen City mit der Innenstadt, die liegt ja im Moment noch so ein bisschen da wie so ein UFO daneben, wie so ein gelandetes UFO. Und jetzt merkt man auch, nachdem das Europaquartier fertig ist, dass die Verbindung zur Innenstadt fehlen. Und da müssen wir ein bisschen weiter vorausdenken, das soll gar keine Kritik an den Regierenden, sondern es ist einfach so, dass Politik immer ein Stück langsamer reagiert. Das hat sie immer gemacht, also immer.
Mhm. Einmal kurz dazwischen, du hast die selber ja gesagt sozusagen, dass diese Verknüpfung von Freizeit und Arbeiten, dass das etwas ist, was jetzt auch viel mehr zusammengedacht werden muss. Die Leute wollen raus, hast du gesagt, die wollen Grünflächen nutzen, die wollen selber sozusagen sich den Raum aneignen. Ist das ein Trend, den wir erleben sozusagen, der an der Stelle tatsächlich eine Neuheit ist? Oder war das immer schon so, dass diese Verknüpfung von Arbeiten, Wohnen und Leben sozusagen immer miteinander verzahnt war?
Also im Mittelalter hatten wir alles in einer Stadtmauer. Das ergab sich aus dieser Notwendigkeit, arbeiten, wohnen, leben in einem Umfeld zu tun, was gut zu verteidigen ist. Da war ein Ring rumrum, der hat nur eine bestimmte Größe, aus ökonomischen Gründen, alle Gassen waren klein. Und dann hat man das ja in einzelne Funktionen aufgeteilt. Das heißt, es gab Gewerbegebiete, Industriegebiete, genau. Wohngebiete. Und das hat sich heute wieder ins Gegenteil umgekehrt, also so wie wir es früher hatten. Ja. Also die Stadt wechselt ja immer zwischen Paradigmen, die in der Geschichte auch wiederholt werden. Also das wechselt, weil ganze Viertel wie die City Nord müssen sich neu erfinden. Mhm. Also ein Büro eine Woche hat 168 Stunden und wenn sie das 3 Tage nutzen, so ein Büro, dann hat das die Bürger dann zu arbeiten. Denn sind das sehr wenige Stunden, ja, und sehr wenige Arbeitsstunden. Das sind 3x8, das ist 24 Arbeitsstunden. Und das heißt 144 Stunden, wenn man das jetzt subtrahiert, wenn das 144 Stunden steht, das Büro leer. Und wir müssen uns neu erfinden und wir brauchen Mischnutzung. Mischnutzung in der Stadt. Und wir brauchen erstmal einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr, damit Personen mit Spaß und auch in die Stadt kommen. Also da gibt es gute und schlechte Beispiele, auch hier in Hamburg. Aber das ist diese Infrastruktur und wir werden diese Viertel umplanen und wir werden uns, die City Nord, da ist keiner mehr, da wohnt keiner und wenn keiner mehr ist, stirbt das Viertel, was ja schade ist, es ist hoch verdichtet. Also um das Gleiche zu schaffen um Hamburg herum, müssten wir theoretisch, wenn es sterben würde, müssten wir dann wieder neues Land in Anspruch nehmen, was ja gar nicht geht. Also wir wollen die Leute hier in Hamburg halten, wir wollen die Bürger in Hamburg halten. Und es muss Spaß bringen, in die Stadt zu fahren.
Also das heißt, die Erreichbarkeit ist eine wichtige Komponente, Mobilität sozusagen. Welche Bedeutung hat das ganze Thema Gesundheit? Du hast das vorhin auch ganz kurz adressiert, dass das auch eine neue Bedeutung gewonnen hat. In welcher Form sozusagen siehst du das auch als Chance, stadtplanerisch mit so einem Gedanken einer gesunden Stadt, ich sag das mal so als Arbeitstitel, weil du vorhin von einer grünen Stadt sprachst, vielleicht von einer gesunden Stadt, wo wird das Thema greifbar?
Also in den mitteleuropäischen Städten, also wenn man nach Norden guckt, in Kopenhagen, wird das Thema greifbar, indem die innere Stadt autoarm ist. Natürlich geht das nicht alleine. Man kann in Hamburg nicht alle Autos sagen, in der Stadt ist sie autoarm oder autofrei. Also einen Anlieferverkehr brauchen wir immer, Handwerker brauchen ihre Fahrzeuge und Einzelne müssen zugelassen sein. Aber wenn Sie, da gehen Städte unterschiedlich mit um. Also Lyon zum Beispiel hat ein großes Parkraumkonzept im Ring, wo also fantastische Parkhäuser sind beleuchtet. Da sind unten auch noch so Stationen drin, wo man auch Pakete abholen kann in der Stadt, wo man Service-Dienstleistungen stellt, abfährt, hoch steht in der Stadt. Und das ist in Hamburg so nicht möglich aufgrund des Untergrunds. Und wir müssen natürlich dann die Infrastruktur schaffen. Kopenhagen hat das gemacht. Die haben eine Magistrale, also eine Hauptausfallstraße. Da ist nach Örestadt, ein neuer Stadtteil, Da hat man das auf zwei Spuren zurückgebaut, da habe ich nie für Möglichkeiten. Daneben ist ein Fluss, daneben ist Fahrrad- und Fuß- und Wanderwege und dann kommen links und rechts die Gebäude und oben wird aufgeständert eine Art Magnetbahn, die fährt alle mit kleinen Wagen, die fährt alle, also drei Anhänger der U-Bahn sind das höchstens, die man sich so schätzt, und die fährt alle zwei Minuten vollautomatisch. Und man hat gar keine Lust. Ich habe selber als leidenschaftlicher Autofahrer, der aus der Peripherie kommt und der sein, ich darf das gar nicht sagen, der aber sein Diesel liebt und der auch damit auf den Baustellen unterwegs ist. Wir haben ein Fahrzeug hier für alles. Ja, das ist halt unser Arbeitstier, dieser Kombi. Und da kann ich nur sagen, ich hatte überhaupt keine Lust, das Auto anzufassen. Mhm. Ich stand in der Garage, ich fuhr oben und habe runtergeguckt auf Fahrradfahrer, auf Fußgänger, auf Grün, auf den Fluss, also wie eine Idylle. Und da ist Kopenhagen oder Odense zum Beispiel, die haben Stadtbahn geschaffen. Die fahren alle 90 Sekunden. Mhm. Sie fahren alle 90 Sekunden mit einer Stadtbahn, kannst hinten ein Fahrrad mitnehmen. Und wenn mehr Verkehr kommt, mehr Ansprüche kommen, weil irgendwo ein Festival stattfindet, dann schalten sie die Stadtbahn zu. Mhm. Das ist auch in Kopenhagen so, die schalten sie einfach zu. Und ob die jetzt alle zwei Minuten fährt, alle anderthalb Minuten dann. Und die erhöhen die Frequenz. Und da müssen wir weiter denken. Es geht nicht, dass von, wenn wir den Süden angehen, der auch der Süden Hamburgs, dass an den Elbbrücken ist ja zurzeit ein Prellbock.
Ja.
Keiner weiß richtig, wie es weitergeht. Keiner weiß auch richtig, wann es weitergeht. Und die S-Bahn ist morgens voll wie in Tokio. Mhm. Voll. Mhm. Und selbst Arbeitnehmer, die ich auf den Baustellen sehe, die ich auf meinen Baustellen im Süden sehe, wo ich dann spreche mit denen, die sagten, das ist eine Katastrophe, wir haben gar keine Lust auf diese Baustelle zu kommen, weil wir uns morgens reindrängen, dann fällt eine aus und dann wird Hamburg auch entsprechend aktiv werden müssen. Und das geht über Regierung hinaus, also ob wir jetzt die eine politische Regierung haben oder die andere Zusammensetzung. Also Hamburg hat immer recht stabile Regierung gehabt und jetzt muss die Kraft entwickelt werden, auch in dieser Zeit, in der Rezession, Immobilienrezession, einer der schwersten, die wir je hatten. Dieses weiterzuführen, diese Projekte weiterzuführen.
Nochmal, also den Teil, das ist ja ein großes Plädoyer wieder für die Fragestellung von Mobilitätslösungen, die Spaß machen, das hast du ja gerade genannt. Aber jetzt nochmal Gesundheit. Also du hast ja vorhin auch von Parks gesprochen, von Bewegung im öffentlichen Raum, ist ja auch ein Gesundheitsthema, von Aufenthaltsqualität, im Grünen zu sein. Sind das so das gesamte Thema Gesundheit? Bietet das nicht an sich unglaublich viel Potenzial, um so eine Stadt mal ganz anders zu denken? Ich sag mal, auch von der Infrastruktur, von der Fragestellung 15-Minuten-Stadt, also Stichwort Ärzteverknüpfung, also da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten, oder? Also gerade weil du sagtest, sozusagen das Thema Gesundheit sei so wichtig für die Städte.
Ja, es war ja immer wichtig. Mhm. Wenn wir denken ans, wenn wir einfach nur in die Geschichte, wie wichtig das Thema Gesundheit ist. Wenn wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert, wir hatten da ja die Gesundheit, also was die Medizin, also jetzt die Medizin möglich gemacht hat. Also die Medizin hat ja praktisch die Sterblichkeitsrate gesenkt, es kam zu Bevölkerungswachstum und die Bevölkerung hat das Land verlassen, also das Land ist in die Städte. Und da kam es zu großen Verarmungen. Großen Verarmung und auf dem Land dann zur Radikalisierung. Mhm. Also die Theorien von Marx und Engels, also theoretische Sozialisten 1848, 49, 50 und so weiter, dann Lenin, der das nachher umgesetzt hat, als praktisch Pragmat, wie auch immer er das umgesetzt hat, aber das waren immer zentrale Themen. Mhm. Und da haben in der Revolution 1848 haben ja im Prinzip die Neokonservativen gewonnen, das war Bismarck in Deutschland und Napoleon III. In Frankreich. Und der hat ja das Paris aufgebaut, so wie es heute war, dazu geht es nicht mehr. Mhm. Und die Konservativen haben gesagt, so geht es nicht mehr, weil für die Fabriken und für das, was für die Produktion, die ja immer entscheidend ist, auch für einen Staat mit, die Leute sind krank, die gehen nicht mehr zur Arbeit, die wohnen zu sechs in einem Zimmer. Mhm. Und da hat eben, wie wir heute Paris kennen, hat Napoleon III gesagt, Schluss, hat sich Haussmann als Stadtplaner gehabt und hat das Paris, so wie wir es heute kennen, mit Place de l'Étoile, Place de la Concorde, so aufgebaut. Und hat da noch ganz klar festgelegt, hier sind Bereiche, die bleiben frei. Also die Infrastruktur liegt unter der Straße und bestimmen tut die Stadt, was damit passiert. Das war ja im Norden Englands, im Ruhrgebiet zum Teil anders. Mhm. Da hat der Fabrikant das, hat dann unter großem Druck dann auch das Wasser abgestellt und Repressalien. Und das gibt es hier nicht. Und das Thema Gesundheit ist eines der entscheidenden in der Stadtplanung. Entscheidend. Nicht nur in diesen Auswirkungen des 19. Jahrhunderts mit Massenarmut und auch radikale Ideen, die dann entstehen auf dem Land. Das ist ja auch heute so, dass die Wähler, die, wenn man das beobachtet, aus der Stadt heraus, die großen Wählerschichten, ich bin kein Politologe, aber das kann man sehen, von Marine Le Pen oder Donald Trump, die ja auch Positionen vertreten, ob wir sie jetzt, will ich gar nicht bewerten, aber radikalere Positionen vertreten und rhetorisch radikalere Positionen vertreten, dass die dann auf dem Land sind. Das hat auch seinen Grund. Dass das auf dem Land, also dass das Land sagt, ich will hier meine Ordnung wieder haben, sozusagen. Und in der Stadt, und das sieht man ja auch an den Zahlen, die andere Parteien, also im rechten und extrem linken Flügel haben, die dann, dass das Land hier eine entscheidende Rolle spielt, wenn Massenarmut entsteht.
Das ist ja eine spannende Frage, weil diese Diskussion sozusagen über die soziale Spaltung der Gesellschaft geht ja gerade Land auf Land ab. Welche Rolle können Städte aus deiner Sicht da spielen und welche Rolle nimmt diese Mehrfunktionalität, wie du es vorhin genannt hast, sozusagen dabei ein?
Wir waren ja bei den Vorteilen Hamburgs. Genau. Und ein Vorteil ist Hamburg, wenn man sich geopolitischen Umwälzungen anguckt, es hat immer Völkerwanderung gegeben. Seit der Sesshaftigkeit, vor der Sesshaftigkeit in der Jungsteinzeit und auch danach hat es immer Völkerwanderung gegeben. Und die hat niemand aufhalten können. Es hat niemand aufhalten können. Man kann versuchen, sie zu steuern. Und auch die Stadt muss diese Dinge steuern.
Also dass nicht man laufen jetzt, lassen, meinst du, sondern bewusst annehmen.
Steuern. Und, ja, genau. Annehmen, sagen, wie greife ich vor? Mhm. Und es hat sich gezeigt, in mitteleuropäischen Städten, das ist in Paris so außerhalb der Peripherie, das ist eine Ringautobahn, sind Migrationsviertel, große Migrationsviertel entstanden. Jemand, der von außen kommt, geht zu seinen Freunden, der kann sich dort ausdrücken, er versteht die französische, deutsche, englische Sprache nicht, geht dann zunächst mal da, wo es günstig ist und ist jetzt zum Beispiel schwerpunktmäßig Harburg, Heimfeld, Billstedt. Und wenn diese Viertel schlecht angebunden sind und das durchmischt, ich kann doch selber sagen, als ich in London ankam, das war Anfang der 80er, da habe ich mich zunächst mit drei deutschen Studentenfreunden getroffen und die haben mir alles gezeigt. Die haben mir die Kings Road gezeigt und da lief dann einer mit orangen Schlips und rosa Socken rum. Das war dann Internet-Millionär. Haben sie gesagt, das ist einer, der ist da mit dem Computer zugange. Die sind hier alle reich. Und hat er dann gesagt, und der, da kannst du viel Geld verdienen. Und das war, und so, und ich habe dann ja später, also in meiner, während ich bei Norman Foster gearbeitet, in Brixton gewohnt, direkt neben der Polizeiwache, die nach dem, in der Hausbesetzer-Szene. Also da war eine Wohnung frei, die konnte man nehmen. Die Stadt hat es nicht mehr geschafft, in dem Viertel das zu verhindern. Ich habe mitten im Migrationsviertel, also mitten in dem Viertel, was durch Farbige dominiert wurde damals, die also, wo man auch dann gelernt hat, ich selber gelernt habe, auch mich auch dort zu verhalten. Also bestimmt als Weißer zu verhalten. Und wir hatten im Haus auch farbige Freunde, das war ganz toll. Also man musste nur genau wissen, wie man sich verhält, auch wenn oft plakative Aggressionen auftreten, wie man sich genau verhält. Und wie ich mich als Weißer, als Deutscher da verhalte. Und das war sehr lehrreich. Und ich habe das auch heute noch viele Freunde, die dort auch jetzt weltweit verstreut sind, in Hongkong leben und ihre akademische Laufbahn auch Architekten sind. Und das hat mir sehr viel gezeigt, ja. Und wir müssen, also wenn diese Migration, das ist jetzt das Gefährliche, dass jemand in seinem Viertel, außerhalb der Peripherie, das sind französische Viertel, die Leute kommen nicht rein, das ist zu teuer. Also sie können nicht in die Fernbahn steigen, das können sie nicht. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit öffentlichem Nahverkehr zum Beispiel die Preise aus diesem Viertel runterzusetzen, dass sie sich mischen. Und das ist doch völlig klar, dass zwei, drei Leute dann hier am Neuen Wall gehen, die kommen hier in die Stadt und gucken sich erstmal alles an und gehen mit Freunden los, mischen sich dann. Ich hatte nachher Freunde aus allen möglichen Nationen.
Aber das heißt doch im Endeffekt, dass genau, also ich meine, deine Plädoyer geht ja ganz deutlich in die Richtung, dass das Thema Anbindung und die Thematik sozusagen der Stadtteile, diese Verknüpfung, diese Verzahnung, dass das im Endeffekt das 1-0-Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg von Transformation und Migrationsthemen für Städte ist, oder?
Ja, das sind einmal die Freiflächen,
ja.
Dass jemand auch dass jemand sich damit wie in der Neumitte Altona, dass jemand sich da in den Park setzen kann. Man kann sich mit Freunden treffen und ob das jetzt, welche Nationalität die haben, ob ich mich mit Freunden und dann Hammelbrat oder ob ich da jetzt meinen Burger mache oder wie auch immer, also wo ich auch gerade herkomme und bei welche kulinarischen Genüsse ich traditionell mit mir in das neue Land nehme. Aber dass ich da auch sowas machen kann und dass man da frei ist. Auf die Freiflächen wird eines der entscheidenden sein. Die Gesundheit, weil auch in diesen Vierteln brauchen wir Gesundheit. Also wir können das nicht alles nur mit so und so vielen Leuten auf einem Zimmer ökonomisch minimieren. Und wir brauchen Gesundheit, dann die Freiflächen und den öffentlichen Transport. Und damit können wir auch lenken, auch die ökonomische Ebene lenken und sagen, zu den Arbeitsplätzen. Die Arbeitsplätze sind ja nicht mehr in der Stadt. Also Großteil der Arbeitsplätze gehen vor die Stadt. Die großen Fabriken wie Tesla, nur als Beispiel, oder auch die von Amazon, diese großen Verteilerzentren, sitzen nicht mehr in der Stadt. Die sitzen vor der Stadt, weil das Land günstiger ist. Unternehmen ziehen auch vor die Stadt, also in die weniger verdichteten Viertel. Also rund um Hamburg Peripherie, gucken Sie sich nur an, Stelling, Autobahn, hinten raus. Also wenn man einmal rumdenkt, Elmshorn, Itzehoe, ja, was ja der große... Der
sogenannte Speckgürtel, ja, ne?
Die der große Speckgürtel, ja. Da gehen die Fabriken hin und haben auch dann, und die haben ja auch aufgeholt. Also es gibt, die haben stark aufgeholt, die Peripherie. Sie haben Supermärkte im Überfluss, medizinische Versorgung, Wanderwege. Sie haben sehr viel. Und da muss die Stadt was bieten. Und entscheidend ist natürlich, einige Arbeitsplätze hier zu halten, auch handwerkliche Arbeitsplätze. Dazu brauchen wir eine Mischnutzung. Und dazu müssen wir auch von gewissen Gesetzen, die ja damals die Funktionalität in verschiedene Bereiche, also Gewerbegebiet, Industrie und das alles schön trennen, da müssen wir uns bewegen.
Wenn diese drei Facetten, die du gerade genannt hast, also Gesundheit, Mobilität und so weiter, braucht es dafür nicht an sich eine Vision auch für Hamburg, wo diese Stadt hin will? Also muss man nicht auch eine klare Nagel an die Wand hauen und sagen, okay, das ist jetzt sozusagen der Stern, an dem wir uns orientieren. Und siehst du diese Vision für Hamburg?
Ich sehe sämtliche Vorteile Hamburgs und liebe diese Stadt. Ich liebe diese Stadt und liebe auch sehe auch die Vorteile, die sie hat, auch die Zukunft. Aber ich sehe im Moment die Vision nicht. Also ich sehe nicht das Konzept, wo gesagt wird, wie wir die Innenstationen aufwerten. Wie gehen wir mit den Kaufhäusern um? Wir haben hier 11, 12 Projekte, die werden frei in nächster Zeit hier in der Hamburger Innenstadt. Ja. Das ist ja nicht nur der Gänsemarkt, der nicht weitergebaut wird, die Benko-Projekte, sondern es sind auch andere Warenhäuser, die nicht mehr da sind. Und wir müssen doch jetzt für die Freiheit, das Kapital ist sehr schnell. Also das hat man ja gesehen. Tishman Speyer hat ja eins dieser Häuser gekauft, also ein guter Investor, der baut auch, der kauft das. Und ich sage mir das auch mit einer Mischnutzung, er wird sich ökonomisch dann ja, wird sich aus ökonomischen Gründen vermutlich für die Mischnutzung entscheiden, weil er mit einer Nutzung das gar nicht mehr vollkriegt. Und diese hochverdichtete Innenstadt braucht natürlich die Freiräume. Es kann nicht sein, dass das runtergekommene Freiräume um dieses Warenhaus, ich habe mir das angeguckt, ich bin einfach nur mal rumgegangen, also der Investor ist schnell und die Stadt, und da muss die Freiplätze, sollte die Freiplätze, die Grünzone, die Anbindung an die Hafencity, dann die Ost-West-Straße, wir tun uns da so schwer mit unter die Erde zu legen, also wenn man andere Städte sieht, die sich mit Tunnelbau einfacher, also zum Beispiel Rotterdam, das ist ja ähnliche Bodenverhältnisse. Ja. Die Niederländer sind vom Typ her Infrastrukturalisten. Die haben das Land erschlossen, legen ihre Straßen drauf. Auf die Straßen legen sie die Gehwege, wie so eine Art Raster, was man übereinander legt im Computer. So ist das grob vereinfacht, Stadt und Niederlanden. Und haben das zu einer hervorragenden Qualität gebracht. Und da baut man Tunnel. Ja? Da baut man unter die Maas 4, 5 Tunnelbrücken rüber. Und wir haben eine Brücke über die Elbe. Wir haben eine Brücke und einen alten Elbtunnel, der ja für Fahrradfahrer gut ist, kommt man ganz schnell rüber.
Ganz schön.
Ganz toll. Ganz aber toll.
Infrastrukturell keine Rolle spielt.
Ja, spielt infrastrukturell keine Rolle. Und wir haben den einen Elbübergang, dann haben wir in der Hafencity gegenüber entsteht das Barkenhöft, also das neue Quartier, und da ist das Barkenhöft, also die Spitze. Und da passt nur ein Park drauf. Und da muss dann eine Brücke rüber. Es sind 3 Schiffsliegeplätze, die dann verloren gehen. Es will niemand Hamburg den Hafen nehmen, und ich bin selber, ich habe auf der Werft gelernt, ich hänge an diesem Hafen, aber es gibt eine Menge Dynamik umzustrukturieren. Ich brauche im Hafen große Logistikzentrum, auch der Hafen, große Teile stehen leer, Ich brauche einen Wille. Wir werden eine Stadtplanung, wir werden mehr Konzentration auf die Stadtplanung legen müssen, wo unsere ökonomischen, auch sozialen Ziele, die Integration, also die Integration dieser der Migranten, die aus, ich sage, wir liegen hier im Zentrum, des Migrationsstroms aus dem Osten. Und man kann nicht sagen, ja, alle Ukrainer kommen, gehen dann wieder zurück. Also was wir jetzt ja, was ja so gesagt wird, dann haben wir wieder 100.000 Wohnungen. Nein. Also wenn sie sich hier wohlfühlen, können sie bleiben. Und da müssen wir auch von ausgehen.
Das, ja. Aber ich finde, da würde mich mal interessieren, dieser Aushandlungsprozess, den du ja eben gerade an diesen drei Hafen, Schiffsliegeplätzen gemacht hast, also der Fragestellung sozusagen, dieses immer um das Beste zu ringen, was sozusagen, wie nimmst du da die, hat sich da was verändert oder wird dem genügend Rechnung getragen? Ich habe momentan den Eindruck, ich war mal kurz meine Politik, ich habe so momentan den Eindruck, durch Corona sind wir vielmehr wieder in dieser nicht auf Kompromisse ausgerichteten, sondern in Maximalposition fahrenden Gesellschaftsdiskussion, sag ich mal. Also mein Eindruck ist, dass jeder auf seinem Kirchturm bleibt und dass wir Kompromisse immer schwieriger schaffen. Täuscht das und wäre das nicht fatal für die Aushandlungsprozesse von Stadtplanung?
Ich glaube, dass wir in unserem, beispielsweise in unserem Ausschuss, in der Handelskammer, wir sind ja Stadtentwicklungsausschuss, und dass da zusammen mit dem Hafen, also mit dem Hafen, weil der Hafen, wenn der Hafen keinen Plan sieht, also die Hafenwirtschaft keinen Plan sieht, der übergreifend ist und mit dem sich zufriedenstellen kann, sagen, wir geben euch das, wir investieren in diese drei Plätze, damit wir hier rüber können. Und dieser Aushandlungsprozess, das muss kommen. Also es gibt ja niemand etwas auf, eine Bundesregierung gibt niemand etwas auf, der jetzt auch wirtschaftliche Leistung zeigen muss, und der Hafen ist eines der Motoren Hamburgs.
Wie geht ihr als Architekturbüro und wie gehst du als Stadtplaner mit diesen Aushandlungsprozessen um? Nimmt das bei euch eine andere Bedeutung ein in euren Projekten?
Also wenn wir Projekte angehen, dann also zunächst mal, wenn wir jetzt reale Projekte wie die Neue Mitte Altona oder auch in Berlin oder in Düsseldorf am Rhein oder München-Bogenhausen, wenn wir sowas angehen, dann ist meistens diese Grundsatzentscheidung schon gefallen. Okay. Und dann greifen wir ein. Und dass ich jetzt in verschiedenen Ebenen davor schon als Stadtplaner tätig bin, so wie wir jetzt hier sitzen und auch dann Kritik äußern, zum Teil auch dann sagt, wenn ihr das macht und das macht, oft muss ja da auch von außen und sagt, dann könnte das und das und das passieren aus stadtplanerischer Sicht. Also die stadtplanerische Sicht den Politikern auch erläutern. Und das kann man nicht verlangen, dass jemand, der jetzt Wirtschaftssenator ist, jetzt diese stadtplanerische Sicht ganz nach vorne schiebt. Aber es muss ein Interesse, das hat es ja auch gegeben, gerade unter dem Oberbaudeke Professor Walter, hat es da Schübe gegeben von Wilhelmsburg, Gleise, Anbindung. Und das muss nach der Corona-Zeit jetzt wiederbelebt werden. Also das ist auch, wir sind so ein bisschen in so eine Lethargie verfallen und Corona und gucken, was jetzt passiert. Und im Prinzip geht es ja, die Tendenzen, die wir in Corona hatten, in der Corona-Zeit hatten, die Tendenzen, die haben sich nur beschleunigt, sie waren aber vorher schon da. Und die Migrationsströme, die jetzt, wo alle schlau sagen, also wenn wir um Deutschland einen Zaun, also ich bin ja wirklich kein, also einen Zaun, dann ist das weg und die halten wir an der Grenze auf und die schicken wir sonst wohin. Nein, wir können es in der Globalisierung, die ja den Vorteil hat, jeder kann überall erscheinen, also wir können heute mit 500 Euro in China erscheinen, keiner kann dominieren, es gibt keinen dominierenden Politiker, keinen dominierenden Diktator mehr, und die Helden wechseln, ob in der Musik, Politik, wo auch immer, Helden wechseln unkalkulierbar. Mal ist es der, verschiedene Musikstile existieren nebeneinander und nicht die Zeit des Rock'n'Roll und dann die Zeit des und so weiter. Und das haben wir. Verschiedene Themen existieren heute nebeneinander gleichzeitig, sind auch schwer zu ordnen, auch für Bürger in der Stadt.
Ein Punkt noch, den würde ich, weil wir schon wirklich, wir haben ja schon viel angerissen, aber ein Thema, was ich bei dir immer, mit dir immer verkörpere, ist das Thema nachhaltige Stadtentwicklung. Also die Fragestellung sozusagen, wie kriegen wir es eigentlich hin, wirklich nicht temporär kurzfristig, sondern wirklich mit langfristigen Perspektiven zu haben. Magst du da nochmal deine Sichtweise darstellen, was das aus deiner Sicht sozusagen konkret beinhaltet, worauf nachhaltige Stadtentwicklung auch wirkt?
also unter dem Wort Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit ist ja das Wollen in der Zukunft und auch die Zukunft total auch voraussagen zu können. Ich sage ja, was gilt dann in 20 Jahren noch? Das ist natürlich sehr schwierig. Und da gibt es bestimmte, also wenn man jetzt die neue Mitte Altona guckt, wenn man sowas, also abgesehen von Baumaterialien, aber dass wir Blöcke gebaut haben, wir haben dann in der Holzbauart etwas größer geplant, weil also Schumacher hat ja hier damals ganz große Blöcke geplant, in Wien übrigens auch gleichzeitig. Und Frankfurt hat Zeilen gebaut und auch Hochhäuser. Es ist eine tolle Stadt, Frankfurt. Die ist nach ganz anderen Kriterien gebaut. Und wir haben dann auch gesagt, also nachhaltig, also für uns nachhaltig Städtebau vom Städtebauer ist, dass wir einen Block haben, wie das heißt postliberaler Städtebau jetzt in der Geschichte, wie in Paris oder wo auch immer, da ist ein Block, innen sind die Bewohner, die haben ihre Freizone, da kommt auch keiner so leicht rein, also man kann rein, aber wenn man reingeht, sagen die schon, wenn ich so Besichtigungstour habe, sagen die Bewohner schon, ah, was machen Sie denn hier? Und passen auf, dass Ihre Kinder und alles, das ist auch gut so. Und draußen auf der Straße ein gewisses Freileben zu haben, das ist nachhaltig. Mit Baumaterialien bin ich als nachhaltig sehr vorsichtig geworden. Sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich habe als Tischler und auch gar nicht so lange her, war ich oben bei Stora in Kopparberg, eine Holzfabrik. Mhm. Und die Schweden haben einen, was den Holzbau angeht, eine wirklich durchorganisierte, wie auf dem Land, also wie hier auf dem Land mit Computern, mit allem, wann das gefällt werden darf, vollautomatische Sägewerke. Und da wächst auch wieder was nach. Also die schwedischen Waldbauern in Anführungsstrichen müssen dann wieder, die großen Unternehmen, müssen halt von 2 Jahren wieder was angepflanzt haben. Genau, sonst dürfen sie gar nichts. Mhm. Und das ist alles so. Und wenn wir jetzt ein Holzhochhaus bauen, auch wie auch immer, dann kommt zum Teil, das Holz kam aus Sibirien. Da wurden ganze Wälder platt gemacht. Da gab es auch keine Nachhaltigkeit, da gab es auch keinen Anspruch mehr, keinen ökologischen Anspruch. Mhm. Also das, was in Schweden seit Generationen vollautomatisch, die haben ja Holzhäuser, voll und das Land ist ja immer noch ein grünes Land. Also die Ernten sind einer der großen Holzexporteure der Welt, das Land ist grün. Mhm. Und was die dort haben, das gab es woanders nicht. Und das ist auch in Teilen Asien zurzeit so. Und als die Corona-Zeit war, hat man eben die Birkenwälder, die dann aus der Ukraine kamen, sehr viele Plattenwerkstoffe aus Birke, die hat man dann ersetzt durch Eukalyptus aus Asien. Ich möchte nicht wissen, die Eukalyptuswälder, also wie viel, um das dann immer so automatisch als nachhaltig zu bezeichnen, weil das ist ein warmer Werkstoff, ich liebe Holz, aber das ist, warmer Werkstoff ist, und das immer als nachhaltig zu bezeichnen dann. Und ich glaube, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung in einer gewissen Widerstandsfähigkeit der Stadt gegenüber solchen Krisen ist. Also wenn wir den Corona kriegen, dann muss jeder 3 Meter wegbleiben oder versucht 3 Meter wegzubleiben von dem Nächsten. Und dass das auch eine Form von Nachhaltigkeit ist, die wir erreichen sollten mit diesen Räumen, Freiräumen. Also so glaube ich das. So, das ist mein.
Ich finde ehrlich gesagt, das ist eine wunderschöne Formulierung, weil es im Endeffekt ja das auch abschließt, was du gesagt hast. Nämlich, es geht darum, langfristig zu planen, aber im selben Abendzug auch anzuerkennen, dass die Menschen Freiräume brauchen und dass diese Freiräume, wie du ja selber gesagt hast, eines der elementaren Themen sind, um Städte zu entwickeln.
Ja, also Menschen sind doch individuell und jeder von uns ist anders und hat andere Schwerpunkte, auch in der Stadt. Und wir leben davon, hier verschiedene Charaktere, auch verschiedene Bildung und ganz verschiedene Ausrichtungen zusammenzubringen und diese schaffen ein Produkt. Und als ich bei Norman Foster war, da waren wir wurden dann stark reduziert, Wirtschaftskrise, die Hälfte wurde entlassen, ich wurde auch erst entlassen, als Einziger wieder eingestellt. Wir waren dann auf einmal nur noch 70 im Saal, also das war für weltweite Projekte. Und da waren, glaube ich, 15 oder 20 Nationen aus Indien, aus London kamen wenige. Aber die kamen aus allen Nationen, wir haben zusammen ein Produkt. Und es gab aber die fantastische Fähigkeiten haben. Ich konnte hingehen und bin zum Beispiel nicht der beste Zeichner. Und neben mir saß ein Freund, der ist heute noch mein Freund, der hat ein Architekturbüro in London, der konnte zeichnen wie. Und er hat gesagt, kannst du mir mal kurz das aufzeichnen? Kannst du mal den Filzstift nehmen? Und da haben wir zusammen da gezeichnet und gemacht und haben das dem Direktor vorgeführt. Und dann haben wir gesagt, ja, so könnten wir das doch machen. Und dieses gemeinsam, und das ist wichtig in der heutigen Zeit. Weil wenn wir unsere Kinder sehen, mein kleiner Sohn ist 8, die werden heute mit 2 Jahren gehen sie in die Kita. Und da haben sie eine Spur aus meiner laienhaften Sicht, wenn man die genau beobachtet, die kommen in eine Gruppe. und lernt von Anfang an in dieser Gruppe, vollkommen unterschiedlich nach Hautfarbe, vollkommen unterschiedlich nach Herkunft. Alle Kinder, die nachher, wenn sie vier vom Sprachenakzent bei Deutsch, haben alle, also Deutsch, eigentlich sprachen sogar Englisch, und wir hatten sogar Kinder, die schrieben, die sprachen dann Englisch und noch eine Muttersprache auf irgendwoher, also sehr hohe Begabung, die Einzelnen. Und in so einer Gruppe werden die groß. Und wir müssen die Stadt darauf ausrichten, dass diese Gruppen sich treffen können, auch danach. Wir können jemanden, der in so eine Gruppe los wird, das ist, ich habe immer früher, als ich zur Schule ging und auch so bodenständig konservative Ansichten hatte durch die Tischlerei, habe ich immer so ein bisschen auf die Alt-68er geschaut. Die gehen alle unter und die diskutieren nur rum, und jetzt kann man sich ja nur streiten, welche Partei und was. Aber die haben auch einen gewissen Prozess gehabt und haben, das habe ich dann in London gesehen, eine extreme Leistungsfähigkeit erreicht. Also Gruppen wie Pink Floyd, wie, also ich sag mal, wie Theater, Kunst, Architektur. Was hat so eine Gruppe, die völlig losgelöst plötzlich aus ihrem dynamischen Prozess für Leistung verbracht? Und es waren dann immer mehrere. Es war nie einer. Pink Floyd ist nicht einer. Das sind mehrere, die Fähigkeiten haben. Und das ist das Ziel, verschiedene Fähigkeiten, Nationen hier zusammenzubringen. Und dazu müssen wir die Räume bieten, auch den Transport bieten. Viele haben von denen kein Geld. Ich musste auch in London U-Bahn fahren. Also, und machte, und hat's auch gern gemacht, also U-Bahn gefahren ist. Und das müssen wir zusammenbringen. Und da liegt die Zukunft der Stadt. Und das müssen wir jetzt begreifen. Da gehe ich davon aus, dass man nach dieser Liturgie, ich nenne es jetzt nochmal Liturgie, obwohl jetzt langsam braucht Hamburg mehr Schub in der Stadtentwicklung. Das ist das, was ich so sage. Mehr Schub, um die Zukunft zu bewältigen.
Lieber André, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein ganz toller Ritt, wirklich. Und das ist mal wieder genau das, was ich erhofft hatte. Du hast sozusagen ein Fundament und du hast auch einen Weitblick. Das beides in Kombination hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke auch.